Letzten Donnerstag hatten wir wieder Jumpkurs und da hatten wir das Thema Dankbarkeit. Und sofort hat sich dieses Thema Dankbarkeit, also wie lebe ich dankbar im Alltag? Es geht im Moment im Jumpkurs so um das Thema, wie lebe ich als Jünger Jesu im Alltag? Dankbarkeit ist ein Punkt. Und da war sofort die Frage, kann man auch oder soll man auch für das Coronavirus dankbar sein? Und wir sind darauf gekommen, es gibt nämlich diese Bibelstelle, dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es ist eine sehr herausfordernde Stelle, weil hier steht wirklich für alles. Nicht so, dass man sagt, dankt in allem, so hätte man es vielleicht gerne, ne? Sei dankbar in allen Dingen, auch in der Corona-Krise und so weiter. Nein, hier steht wirklich, Paulus sagt, seid oder dankt Gott zu jeder Zeit für alles. Und das bedeutet dann konsequent auch für den Coronavirus oder auch für all die anderen negativen Dinge, die so passieren. Jetzt kann man fragen, ist das wirklich so gemeint? Das ist immer sofort der Reflex, ne? Wenn eine Bibelstelle kommt, die uns nicht so passt. Naja, ist das wirklich so gemeint? Es steht aber so da. Sonst wird es nicht so da stehen. Und dann haben wir überlegt, versuchen wir das doch mal durchzudenken und durchzuspielen und ganz konkret für den Coronavirus zu danken. Und wir werden das auch gleich noch machen. Oder du kannst das auch für eine andere Situation nehmen, für eine Krankheit oder für ein Problem, was du hast. Und wie kann man jetzt dafür danken? Der Jumpkurs hat uns auf eine interessante Spur geführt. In der frühen Kirche hat man heftig darüber diskutiert, ob man das Fleisch von Götzenopfern essen darf. Also da wurde Fleisch Götzen und Geistern geopfert und viele Christen hatten jetzt Angst, dass man dieses Fleisch, was einem Götzen oder einem Dämon geopfert wurde, dass man das nicht essen darf, weil sie hatten Angst, dass dieses Fleisch jetzt dämonisch belastet ist oder unrein. Und in diese Diskussion spricht Paulus ein sehr klärendes Wort im 1. Timotheus 4, Vers 4. Er sagt, jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Damit sagt Paulus, wenn du Gott für das Stück Fleisch, was Götzen geopfert wurde, dankst, dann ist es geheiligt. Dann ist es gut. Jedes Geschöpf ist gut, wenn es mit Dankbarkeit genommen wird. Dann ist es geheiligt. Das heißt, heiligen heißt ja Gott weihen. Dann gehört es Gott. Dann steht es unter Gottes Vollmacht und Gottes Schutz. Sollte also dieses Fleisch tatsächlich mit bösen Geistern verunreinigt sein, dann wird es durch Danksagung gereinigt, geheiligt. Und das heißt, durch Danksagung verliert dieses Stück Fleisch seine dämonische Kraft, sollte sie denn überhaupt haben. Kann man ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Aber Paulus will dadurch sagen, indem du dafür dankst, verliert es seine dämonische Kraft. Das ist ein sehr interessantes Prinzip. Übertragen wir das jetzt mal auf den Coronavirus. Wenn ich Gott für den Coronavirus danke, dann wird er geheiligt. Dann verliert er seine negative Wirkung. Es wäre natürlich jetzt naiv zu sagen, dann kann er durch Danken meinem Körper nicht mehr schaden. Das wäre natürlich ein gigantisches Impfprogramm, oder? Nein, so einfach ist es nicht. Wobei, Gott ist ja nichts unmöglich. Ich denke, es geht um die Wirkung hinter dem Virus. Wenn ich Gott für diesen Virus danke, dann verliert er für mich seine angstmachende Kraft. Und das ist ja im Moment noch schlimmer als der Virus selbst. Die Angst, die dahinter steht oder die Angst, die er auslöst. Menschen sind von Angst gelähmt, getrieben, von Panik getrieben. Und wenn ich Gott jetzt für diesen Virus danke, dann verliert er für mich, weil ich danke, seine zerstörerische geistliche Kraft. Und das kannst du eigentlich auf jedes Problem anwenden. Auf Krankheiten, auf Krebs. Annika ist jetzt heute nicht da. Ich weiß, als wir dieses Thema im Jumpkurs hatten, war sie mitten in ihrer Chemo, oder in der Krebsphase, in der heißen. Und das hat sie sehr herausgefordert und sie hat es genauso erlebt. Sie sagt, dadurch, wenn ich dafür danke, verliert das seine zerstörerische Kraft. Wenn du Gott für deinen Krebs dankst, dann wirst du nicht sofort geheilt. Wobei Gott ist nichts unmöglich. aber er verliert seine negative, destruktive Kraft. Probiert das mal aus mit euren Problemen. Danken wir jetzt auch mal ganz konkret Gott für den Coronavirus. Und dabei gehen wir auch nicht davon aus, dass Gott diesen Virus geschickt hat. Ist ja auch so eine Verschwörungstheorie. Nein, von Gott kommt nichts Böses. Wenn Gott gut ist, und davon gehen wir aus, wenn Gott gut ist, dann kann von ihm nur Gutes kommen, nichts Böses. Aber wir danken Gott dafür, dass er auch durch diesen Virus hindurch Gutes bewirken kann. Gott kann doch das Schlimmste auf der Welt, Gott kann das Böseste auf der Welt immer zum Guten gebrauchen. Er hat ja sogar den Mord an seinem Sohn zum Guten gebraucht, nämlich für uns zu erlösen. Lasst uns jetzt mal in diesem Moment ganz konkret Gott für den Virus danken. Ich möchte das tun und vielleicht könnt ihr euch diesem Gebet anschließen. Ich möchte beten. Lieber himmlischer Vater, du bist Herr der Lage. Nicht der Virus hat die Welt im Griff, sondern du alleine hast die ganze Welt in deiner starken Hand. Und wir danken dir jetzt, dass du auch durch diesen Virus hindurch wirken wirst. Du wirst durch diesen Virus Gutes bewirken, für uns persönlich, für deine Gemeinde und für unsere Gesellschaft. Und auch wenn wir oder unsere Angehörigen infiziert sind, dann wirst du Gutes an uns und durch diesen Virus hindurch bewirken. Wie das aussehen mag, das überlassen wir dir. Wir danken dir, dass du durch diese Krise hindurch auf der ganzen Welt am Wirken bist. Amen. Was bewirkt dieses Dankgebet bei euch, wenn ihr so betet und wenn ihr das mal ausprobiert für euch persönlich, für die schweren Dinge, für die Probleme zu danken? Ich erlebe für mich dabei, dass sie ihre negative Kraft verlieren. Für mich verliert er seine angstmachende Kraft. Das war ein erster Gedanke im Blick auf diesen Coronavirus. Wir danken Gott alle Zeit für alles, auch für Corona. Denn durch Danken wird es geheiligt und verliert seine angstmachende Kraft. Und dann sehe ich noch zwei Chancen in dieser Krise für uns. Diese Corona-Krise bietet der Welt auch viele Chancen. Jede Krise hat auch Chancen. Wir müssen zum Beispiel neu über die Globalisierung nachdenken. Aber das ist jetzt nicht heute unser Thema. In China wird die Luft sauberer. Schaut hin. Man kann sogar vom Satellit aus sehen, wie sich seit des Coronavirus die Luft plötzlich kann man in Peking wieder den Horizont sehen. Wir müssen nachdenken über die Gewinnoptimierung im Gesundheitssystem, ob das wirklich so gut war. Das sind enorme Chancen, die der Virus uns bietet, wo man vielleicht vorher gar nicht drüber nachgedacht hätte. Und ich sehe auch für uns als Gemeinde, als Christen, zwei große Chancen. Die eine Chance sehe ich darin, dass wir herausgefordert sind, Gemeinde nochmal ganz neu und anders zu denken und auch anders zu leben. Vielleicht ergeben sich jetzt aus dieser Situation für uns ganz neue und vielleicht sogar viel bessere Formen, auf die wir ohne diese Krise nie gekommen wären. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir nächste Woche hier Gottesdienst feiern können. Der Landkreis Gießen ist im Moment an einer Verordnung, habe ich gestern noch gelesen, steht im Internet, dass ab Mitte nächster Woche es wohl so sein wird, dass Veranstaltungen über 50 Personen untersagt sind oder nur unter ganz besonders strengen Auflagen, die wir so nicht erfüllen wollen, möglich sind. Von daher sieht es wohl danach aus, dass wir nächste Woche hier keinen Gottesdienst feiern werden. Und so wie es heißt, bis 30. April, das ist noch eine Weile, dann müssen wir unsere Gottesdienste anders gestalten. Ich würde nicht sagen, ja, dann lassen wir halt alles, dann machen wir gar nichts mehr, dann fahren wir Gemeinde runter. Gehen mit der Gemeinde in Winterschlaf. Nein, wir müssen Gemeindeleben anders, neu gestalten. Und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Die Jesus Friends zum Beispiel in Hamburg, die machen heute einen Online-Gottesdienst live. Das ist technisch überhaupt kein Problem. Ich könnte jetzt mein Handy herausnehmen und über Facebook mich live schalten. Und alle, die mit mir mit Facebook befreundet sind, könnten jetzt sofort live hier dabei sein. Technisch haben wir so viele Möglichkeiten. Lasst uns einfach nochmal Gottesdienst und Gemeinde ganz anders denken. Darin liegen enorme Chancen. Und das müssen wir übrigens auch, wenn in unserem Gemeindehaus ein Leck in der Gasleitung wäre und das Ding würde über Nacht in die Luft fliegen. dann müssen wir auch Gemeinde ganz neu denken, weil so schnell würden wir gar keine Räume finden, wo wir als Gemeinde zusammen sein könnten. Dann könnten wir in den Kindergarten gehen, genau. Also, hallo, jetzt sind wir hier. Ich finde das gar nicht so schlimm. Jesus hat ja nicht gesagt, baut Kirchen und Gemeindehäuser und feiert Gottesdienste. Hat er nicht gesagt. Was hat er gesagt? Geht hin und macht Jünger. Das ist der Auftrag. Und darauf müssen wir uns besinnen. Geht hin und macht Jünger. Und das geht auch ohne Gottesdienste und ohne Gemeindehäuser. Und vielleicht sogar besser. Von 1928 bis 1951 arbeiteten Missionare der Marburger Mission in der chinesischen Provinz Yunnan. Einen davon habe ich noch persönlich kennengelernt und seine Frau. 1951 wurden sie im Zug der kommunistischen Revolution ausgewiesen aus dem Land. Und damit war das offizielle Gemeindeleben und die Mission in China verboten. Und diese Missionare waren jetzt in großer Sorge, wie die kleinen Gemeinden sich weiterentwickeln würden. Bis 1951, also von 28 bis 51, hatten diese Gemeinden jetzt kein großes Wachstum erlebt. Sie waren im Prinzip Kopien der Gemeinschaften, wie sie auch hier in Deutschland, auch im HGV funktioniert haben. Also das waren DGD-Gemeinschaften, HGV, andere Verbände. Und im Grunde waren das so Kopien exportiert nach China. So wie man hier auch in den 50er, 60er Jahren Gemeinde gelebt hat. Und da muss man ganz ehrlich sagen, sonderlich gewachsen sind sie nicht. Das würde jetzt zu weit führen, das zu analysieren. Es gibt Gründe, das hat man auch rausgekriegt. Aber die sind jetzt nicht sonderlich gewachsen. So, jetzt mussten die raus und wussten nicht, was passiert. Es gab Kontakt zu einer Schwester Hannah Liu, das war eine Chinesin, Diakonisse. Und über Umwege ist es hin und wieder mal gelungen, Briefe rauszuschmuggeln über Taiwan und so weiter und nach Deutschland. Aber es war wirklich fast kein Kontakt. In den 90er Jahren hob sich jetzt der Vorhang und es durften Leute der Marburger Mission erstmals wieder nach Yunnan in diese Provinz reisen. Und die waren jetzt sehr gespannt, was wird sein. Und sie erlebten eine Riesenüberraschung, denn die Gemeinden waren explosionsartig gewachsen. Aus diesen paar Gemeinschaften, diese kleinen Gemeinschaften, die nicht viel gewachsen sind, sind in dieser Zeit Hunderttausende Christen entstanden. Wahnsinn. Wie war das trotz Verfolgung möglich? Offizielle Gemeindeversammlungen, Gottesdienste waren verboten. Die Christen trafen sich in den Häusern und sie lebten dort Gemeinden. Sie lebten in ihren Häusern Jüngerschaft. Und diese kleinen Hauskreise waren missionarisch offen. Zunächst nicht. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Zunächst haben sie sich eingeigelt, abgegrenzt von der Welt. Das war so die Theologie damals in den DGD-Gemeinschaften, dass man sich von der Welt absondert. Aber Mitte der 70er Jahre haben die sich da auf was Neues besonnen und haben sich missionarisch geöffnet, ihre Kleingruppen. Und ab da sind die Gemeinden förmlich explodiert. Es kamen Menschen in diese Hauskreise, in diese Hausgemeinden. Sie kamen zum Glauben. Das heißt, diese Krise 1951 veranlasste die Gemeinden in Yunnan, Gemeindeleben nochmal neu zu denken. Sie haben 20 Jahre gebraucht, bis es wirklich angekommen ist. Muss man auch fairerweise sagen, aber wir können ja daraus lernen. Sie haben sich an dieses alte Modell der Hausgemeinden erinnert, wie es schon im Neuen Testament praktiziert wurde. Da steht es doch, sie trafen sich hin und her in den Häusern und der Herr tat hinzu in die Häuser, die gerettet werden sollen. Also die noch nicht gläubig waren, kamen in die Hausgemeinden und sind dort zu Glauben gekommen. Und sie trafen sich auch im Tempel, heißt es, bis die erste Verfolgungswelle hereinbrach. Da ging es nicht mehr, sich im Tempel zu treffen. Das heißt, Gemeindewachstum geschah in den Häusern. Und was meint ihr, wo sich die Christen in Korinth getroffen haben, in Ephesus, in Rom? In Privathäusern. Man hat in Korinth Ausgrabungen gemacht und hat so eine Ladenzeile ausgegraben, wie vielleicht Paulus bei, Prisca und Priscilla gewohnt haben. Solche Ladenzeilen hat man ausgegraben und müsst euch das vorstellen, wie Selders Weg, diese schmalen Telefonshops oder Boutiquen, was da gibt, so diese schmalen, langen, die so nach hinten hin ziemlich weit rausgehen, aber von der Breite vielleicht 3-4 Meter breit sind, länger nicht. So war das auch in Korinth, so eine, also nicht wie Karstadt, sondern wie diese kleinen Dinger. Laden an Laden Und so ein Geschäft, muss man sich vorstellen, hatte Priscilla und Priska. Und da hat Paulus gelebt. Und in so einem kleinen Ding haben die Gemeinde gelebt. Aber nicht nur im einen, sondern da waren halt verschiedene. Das waren die Häuser damals. Es gab auch reiche Leute, die hatten größere Häuser, da hat man sich in größeren Häusern getroffen. Es gab auch dreistöckige Häuser, gibt es auch diese eine Geschichte, wo es den einen zum Fenster raushaut, wo der runtergefallen ist im dritten Stock. Also es gab auch dann größere Häuser, aber so Häuser wie hier, wie wir das kennen, kannte man damals nicht. Man traf sich in Häusern, lud Freunde in diese Versammlungen ein und sie haben dort den Glauben kennengelernt. Menschen kamen zum Glauben, Hausgemeinden wuchsen und wenn sie zu klein waren, wenn es zu eng wurde, haben sie sich geteilt. Multiplikation. So funktioniert urchristliches Gemeindewachstum und so funktioniert heute noch in China, überall auf der Welt. Wie es, erzählen genau das Gleiche. Kleine Zellen treffen sich, leben Glauben, teilen sich. So multipliziert sich's. Als das Christentum Staatsreligion wurde, bauten sie Kirchen. Aber das gab jetzt der Gemeinde keinen Wachstumsschub. Im Gegenteil, es hat sie eher verlangsamt. Das heißt, in diesen kleinen Hausgruppen, Hauskreisen, Hausgemeinden liegt eine enorme geistliche Kraft. Und jetzt sind wir in der Chance, das nochmal ganz neu zu entdecken. Dort wird Jüngerschaft gelebt. Jüngerschaft heißt ja Jünger machen. Das heißt, Kleingruppen sollten offen sein, dass man dort seinen Glauben lebt und andere Anteil haben lässt und mit ihnen den Glauben teilt. Wir haben jetzt die Chance, Kleingruppen ganz neu zu entdecken. Von daher möchte ich euch ermutigen, trefft euch wöchentlich, nicht nur 14-tägig, trefft euch wöchentlich mit euren Kleingruppen. Feiert Gottesdienst nächsten Sonntag in euren Kleingruppen, in eurem Hauskreisen. Teilt euren Glauben, teilt euer Leben. Teilt euch mit, wie ihr die Woche so lebt und erlebt habt. Fragt gemeinsam in Gottes Wort nach den Fragen eures Alltags. Wie gehe ich damit um? Was mache ich da? Was steht in der Bibel? Lebt euren Glauben lebendig mit der Bibel, mit der Kleingruppe. Und nehmt Leute mit hinzu. Betet füreinander. Segnet euch. Ermutigt euch. In Kleingruppen liegt eine enorme Kraft. Und Kleingruppe, das ist mehr als nur einen Bibeltext lesen und sich darüber theoretisch auszutauschen, sondern Kleingruppe heißt Leben teilen, das Leben und den Glauben teilen und so gemeinsam in der Jüngerschaft zu wachsen. Wir erleben das im Jump-Kurs. Ich finde das faszinierend, wie die Teilnehmer innerhalb eines Jahres sich geistlich weiterentwickeln. Jump-Kurs macht echt Spaß, weil man erleben kann, wie Menschen, wie ich selber auch, im Glauben weiterkommen. Kleingruppen sind ideal für das geistliche Wachstum. Und jetzt haben wir die Chance, diese Stärke neu zu entdecken. Trefft euch wöchentlich. Macht Lobpreis. Legt eine Lobpreis-CD auf, wenn man keine Gitarre hat. Schaut auch YouTube-Videos mit Lobpreis. Wir haben ja alle Möglichkeiten. Und wer keine Kleingruppe hat, sollte sich einer anschließen. Sprecht mich an. Draußen auf der Pinnwand sind Kleingruppen vorgestellt. Und wenn die Kleingruppen zu eng, zu groß werden, dann teilt euch. So wächst Gemeinde. Und vor allem ladet eure Freunde, die jetzt verunsichert sind, ladet sie ein in eure Kleingruppe. Und damit komme ich zur zweiten Chance. Wir erleben in dieser Krise, wie Menschen sehr verunsichert sind. Bei manchen kommt es zu panischen Reaktionen. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir in Deutschland, auch in Europa, in eine Situation gekommen sind, die es so seit dem Krieg nicht mehr gab. Weil wir keine Kontrolle mehr haben über die Ereignisse. Im Krieg wussten wir auch nicht, was passiert gleich nachmittags, was passiert morgen. Und jetzt sind wir so in einer Art Phase, wo wir nicht mehr wissen, was passiert hier eigentlich. Und wir haben es nicht im Griff. Wir sind dieser Krise ausgeliefert. Man kann sich schützen, aber keiner kann sich hundertprozentig schützen. Wir können das Virus nicht aufhalten. Wir können es bestenfalls verlangsamen. Und Prognosen sagen ja, bis zu 70% müssen infiziert sein und werden es auch. Das ist nicht schön, aber es wird so sein. Wir haben nur eine Möglichkeit, es zu verlangsamen, damit das Gesundheitssystem nicht kollabiert. Und wenn jemand infiziert ist, das wissen wir auch, dann gibt es keine Behandlung. Das ist auch neu für uns. Sonst, ich bin krank, ich gehe zum Arzt, er gibt mir was, alles gut. Haben wir nicht mehr. Wir haben die Kontrolle verloren. Und das macht Angst. Und wir wissen nicht, wo es hingeht. Und wer hilflos diesen Dingen ausgeliefert ist, der bekommt Angst und Panik. Wir als Christen haben auch kein Mittel gegen Corona, aber wir haben Mittel gegen Angst. Und das ist wichtig. Wir haben ein Mittel gegen Angst, unser Glaube. Und das Vertrauen zu Gott, das ist ein Mittel gegen die Angst. Wir sind dem Virus nicht ausgeliefert. Wir sind in Gottes Hand. Wir sind in der Hand dessen, der den Himmel und die Erde gemacht hat. Der hat auch unser kleines Leben in der Hand. So wie es der Thomas vorhin erzählt hat. Genauso ist es. Herr, ich bin in deiner Hand. Und als Christen haben wir doch in diesen Tagen eine starke Botschaft, oder? Wir haben eine wahnsinnsstarke Botschaft. Und die Menschen sind offen dafür. Lasst uns jetzt überlegen, wie wir von dieser Hoffnung reden können. Lasst uns von unserer Hoffnung reden. So wie es Petrus schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Aber freundlich und mit Achtung für die anderen. Christus soll der Herr unseres Lebens sein. Er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und er ist bei uns. Wir haben eine starke Hoffnung. Wir sollen von unserer Hoffnung reden. Auch das ist wichtig zu unterscheiden, nicht vom Glauben. Wir sollen von der Hoffnung reden. Menschen interessieren nicht unsere Glaubensdogmen, unsere Glaubenswahrheiten. Das interessiert die Menschen nicht. Die Menschen brauchen jetzt Hoffnung. Sie wollen wissen, was gibt uns Hoffnung, wie wir diese Zeit als Christen erleben. Die Menschen wollen jetzt nicht wissen, ob die Welt in 6 Tagen erschaffen worden ist, wie es mit der Jungfrauengeburt ist, wie es mit dem Sühnetod am Kreuz ist und auch mit der Sünde. Das interessiert sie jetzt auch nicht. Und dieses Thema Rechtfertigung aus Glauben interessiert sie im Moment auch nicht so sonderlich. Diese Themen sind jetzt nicht dran. Irgendwann mal. Die Menschen wollen jetzt wissen, wie sich unser Glaube im Alltag in dieser Krise auswirkt. Ganz konkret, was bedeutet jetzt für dich der Glaube in dieser Situation? Und darüber solltest du reden können, sagt Petrus. Seid bereit, über eure Hoffnung zu reden. Seid bereit, darüber zu reden, was dir in dieser Situation Hoffnung macht. Wie gehst du mit dieser Krise um? Menschen suchen Hoffnung in diesen Tagen. Der Staat und das Gesundheitssystem können keine Hoffnung vermitteln. Man versucht es irgendwie zu meinen, man hätte es im Griff. Aber wir wissen alle, nee. Wir haben eine Hoffnung und die dürfen wir weitergeben. Und das ist eine große Chance. Und das kann man ja auch mit der anderen Chance, nämlich mit diesen Kleingruppen verbinden, indem wir unsere Freunde einladen. In Kleingruppen gemeinsam darüber diskutieren, darüber reden, wie wir Gott im Alltag erleben. Wir haben auch keine fertigen Lösungen. Aber wie wäre das, wenn unsere Freunde erleben, wie wir als Christen gemeinsam solche Krisen durchleben? Wie wir gemeinsam in der Bibel nach Ermutigung suchen? Wie sie beobachten, wie wir füreinander beten? Wie sie uns segnen? Und wie sie sagen, bet auch mal für mich, segne mich. Wie wäre das, wenn unsere Freunde die Kraft unserer Kleingruppen erleben würden? Diese Corona-Krise wird die Gemeinden nicht lahmlegen. Im Gegenteil, wir können unsere verborgenen Kräfte entfalten. Und ich bin gespannt, was wir in den nächsten Tagen und Wochen durch unsere Gemeinde, durch eure Kleingruppen, durch euch erleben werden.